Deutschlandfunk. Musikszene.
Es kommt verbreitet zu Schneefällen. Besonders in Norddeutschland sind sie immer anhaltend. Meist bleibt der Tag mit dem Sieben bis minus 3 Grad sehr kalt. Dazu weht ein blinker nordöstlicher Wind, der vor allem an der Ostsee Schneeverwehungen hervorruft.
Man hat 5 Spielstätten, die Stammhäuser Schleswig, Rendsburg und Flensburg und 2 weitere, wo wir ab und zu noch sind, das ist Neumünster und Itzehoe.
Die heißen also bis Meldorf, Leck und Neumünster, Itzehoe, Husum. Es ist das volle Programm und insofern erreichen wir ein sehr breites Publikum, spielen fast 700 Vorstellungen im Jahr. Muss man sich mal so auf den Tag umrechnen.
Was hier an Lastwagen, Bussen und Ähnlichem sich jeden Tag von Theater zu Theater bewegt, Husum, Niebel, Friedrichstadt, natürlich Flensburg, Rendsburg, Schleswig, das sind die großen Häuser, Itzehoe. Es sind im Ganzen 12 Spielstätten, die hier bereist werden von dem Landestheater.
Ich habe sogar noch eine Spielstätte erlebt. Das war das, sagen wir mal, künstlerische Extrem in Leck bis vor 2 Jahren. Da war eine solche multifunktionale Halle, wo es heute Handball und morgen Theater hieß. Das Publikum ist, glaube ich, sehr dankbar. Gerade diese Stadt in Leck, da habe ich tolle Vorstellungen erlebt, weil das Publikum spürt, dass ihnen wirklich noch vor die Haustür Kunst und Theater und Anregungen gebracht wird. Und die waren dafür immer sehr dankbar. Und das ist das Schöne an dem Konstrukt, dass Theater eben noch überall offeriert wird, auch in Häusern, die heute für sich genommen gar nicht mehr tragbar finanzierbar sind.
Von mehreren Kilometern auf den Autobahnen und Landstraßen in Schleswig-Holstein gerechnet.
Mit Fantasie und Konzentration. Das Landestheater Schleswig-Holstein wirkt aktiv in die Region. Eine Sendung von Irene Konstantin.
Erstaunliche 560 Jahre ist es her, seit man in Flensburg das erste Mal einer theatralischen Aktion zuschauen konnte. Einem christlichen Mysterienspiel, versteht sich. Weiter ging es mit lateinischen, dann auch plattdeutschen Schulkomödien, wandernden Theatertruppen und dem ersten Schauspielhaus von 1795. Knapp 100 Jahre später musste ein neues Haus her. Flensburger Bürger und die Stadt finanzierten ihr modernes Stadttheater. 1894 eingeweiht, kam es relativ unbeschadet durch das 20. Jahrhundert und ist heute die größte Spielstätte des Landestheaters Schleswig-Holstein. Das Konstrukt Landestheater gibt es seit 1974. Es war das erste in der damaligen Bundesrepublik. Vor allem am Anfang oftmals totgesagt, hat es die Zeiten bislang überdauert und es war das Vorbild für eine ganze Reihe weiterer Landestheater. Das Musiktheater mit seinem Leitungsteam hat in Flensburg seinen Sitz. In Schleswig, der Hauptschauspielbühne, befindet sich das Büro des Intendanten Michael Grosse. Der Ehrgeiz der Theaterleute aus dem Westen des Nordens besteht darin, dass jeder Zuschauer in jedem Ort möglichst viele der erarbeiteten Produktionen auch zu sehen bekommt. Der Ersatz für den Treffpunkt Kantine ist der Bus. Im Auto nimmt man sich seine persönliche Auszeit, wenn nicht gerade ein Winter wie dieser über die Landstraßen gekommen ist. Operndirektor und stilprägender Musiktheaterregisseur des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters ist Jan-Richard Kehl. Vor 4 Jahren hat ihn der Intendant ans Haus geholt mit dem erklärten Ziel, eine moderate Modernisierung, die er in den anderen Sparten bereits eingeführt hatte, auch in das Musiktheater zu bringen. Gegenwartsauseinandersetzung, Gegenwartsinterpretation hießen die Stichworte. Einerseits wurde mit Werken, die in Flensburg niemals gelaufen sind, der Repertoirehorizont etwas erweitert. Dazu gehörten Alban Bergs Wozzeck, Dr. Faust von Ferruccio Busoni oder auch Charpentiers Louise. Die andere Linie war die Neubefragung von Kernwerken des Repertoires wie Tannhäuser, Zauberflöte, Tosca oder Rigoletto.
Das hat natürlich sehr viele Höhen und Tiefen auch in der Wahrnehmung ausgelöst. Wir hatten eine Zauberflöte, die war doch sehr umschwärmt, sagen wir mal, von widersprüchlichen Zuschauermeinungen. Sie war trotzdem immer voll, Gott sei Dank. Aber ich glaube, dass so eine gewisse Kontinuität, die sie jetzt auch über diese 4 Jahre gibt, auch einen gewissen Wandel des Anspruchs und der Erwartungen herbeigeführt hat. Es sind sicherlich noch nicht alle Publikumsschichten mit uns diesen neuen Weg mitgegangen, aber es hat so eine gewisse Kontinuisierung gegeben. Nur ist mal abzuwarten, wie sich das in der Zukunft weiterentwickelt. Es wurde ja jetzt eine Zäsur gesetzt durch den Intendantenwechsel nächste Spielzeit. Aber ich denke, wir haben in den 4 Jahren einiges erreicht.
Die Chefdramaturgin des Landestheaters ist Renate Liedtke. Meist mit dem Schauspiel beschäftigt, betreut sie jährlich wenigstens eine Musiktheaterproduktion. Das ist ihre besondere Liebe und ihr eigentliches Fachgebiet.
Ich glaube, dass mit Herrn Kehl und jetzt auch mit Herrn Kützern, sagen wir mal, das 21. Jahrhundert so ein bisschen Einzug gehalten hat und dass das Publikum gefordert wird, auch provoziert wird, dass das in den Anfängen nicht leicht war. Also da ist er auch schon manchmal gegen eine Wand gelaufen, aber ich habe seine Beharrlichkeit bewundert und dadurch, dass er wirklich kluges und spannendes Theater macht, hat er sein Publikum so nach und nach überzeugt. Es war die schöne Helena, die er natürlich nicht so kulinarisch, wie das erwartet wurde, gezeigt hat, stieß auf großen Widerstand. Und überall, wo wir dann hinfuhren und unsere Abo-Gespräche führten, aber bitte nicht wieder wie die Helena, wobei es waren eben wirklich auch die älteren Herrschaften. Und inzwischen finden sie das sehr spannend und sind, glaube ich, auch sehr stolz darauf, dass sie an diesem Prozess teilhaben konnten und das jetzt auch mit verstehen. Und ich sehe das in den Einführungsveranstaltungen, das hat Jan-Richard Kehl auch hier eingeführt. Und da merke ich, dass da heftig mit diskutiert wird, dass da auch Fragen gestellt werden, dass sie dann auch sagen, das haben wir nicht verstanden. Es gibt auch einen Herrn, den ich immer wieder sehe und der immer wieder sagt, so will ich das nicht, so will ich das nicht, so will ich das nicht. Aber er kommt immer wieder und guckt sich's immer wieder an. Und das finde ich gut.
Dass vor allem ungewöhnliche Sichten auf das eherne Kernrepertoire des Opernbetriebs Reibungen hervorrufen, spürt man im ganzen Haus, bei allen, die mit dem Musiktheater zu tun haben. Einer, wenn nicht der opernerfahrenste Mann im Flensburger Musiktheaterbetrieb, ist der Chordirektor Bernd Steputis. Noch als Schüler nahm er Gesangsunterricht und wurde nach einem Abstecher in die Kirchenmusik und Theologie Chorsänger. Hannover, Deutsche Oper Berlin, Hamburgische Staatsoper und Berliner Lindenoper hießen seine Stationen. Dazu kamen 12 Bayreuther Wagnersommer. Fast alles also, was gut und teuer ist, lernte er als Chorist kennen, bevor er sich für die Chordirektorenstelle im Schleswig-Holsteinischen Landestheater bewarb. Die seitliche Arabeske seiner Karriere besteht in der Gründung einer eigenen Operettenkompanie. Ein Spaß für sich und die Hamburger Kollegen. Er hat sehr präzise Vorstellungen von Opernregie. Sein Maßstab ist vor allem die Fähigkeit des Regisseurs, mit dem Chor umzugehen.
Ich habe wirklich wunderbare Regisseure erlebt. Also einer davon ist eben Peter Konvitschny, aber auch Harry Kupfer, Götz Friedrich. Das Entscheidende ist für mich zunächst mal, dass jemand wirklich mit seinem ganzen Herzblut an so eine Produktion rangeht. Dass das nicht nur Routine ist, das ist tödlich. Das kann niemand motivieren. Und wenn ich das spüre, dass jemand wirklich für seine Sache brennt, dann lasse ich mich auch gerne entflammen, auch wenn das vielleicht zunächst mal bei mir vielleicht sogar etwas Unbehagen hervorruft. Ich erwarte allerdings, weil wir das von allen anderen auch erwarten, also das muss ich liefern, das muss ein Dirigent liefern vor dem Orchester, dass man natürlich sein Handwerk versteht und dass man das wirklich gelernt hat. Das finde ich ganz entscheidend wichtig. Also ich mag keine Dilettanten, die sich hinstellen und meinen, eben Oper inszenieren zu können, ohne Ahnung davon zu haben. Aber solange das alles abgedeckt ist und natürlich auch ein Stück ernst genommen wird, das erwarte ich auch. Also ich mag nicht diese Versuche, einfach sich nur über Stücke zu belustigen oder für bestimmte fragwürdige Visionen dann zu missbrauchen. Also da gibt es auch Grenzen. Da lässt dann ganz schnell die Bereitschaft auch derjenigen, die es ausführen müssen, nach. Und dann gibt es atmosphärische Störungen und Spannung. Das ist eine schwierige Situation dann. Aber wenn jemand überzeugt mit dem, was er vorhat, und wenn es auch ganz gegen den Strich gekämmt ist, warum nicht?
Hochnoble Regieleien wie den Architekten Daniel Liebeskind, den Filmproduzenten Bernd Eichinger oder den liebenswürdigen Christoph Schlingensief mit seinem von allem Möglichen überquellenden Bayreuther Parsifal muss er in Flensburg nicht befürchten. Regieeinfälle, die ihn befremden, wie zum Beispiel ein zum Bordell mutiertes katholisches Frauenkloster, kommen schon vor. Seinen Operndirektor schätzt er als Regisseur.
Es ist so, dass offensichtlich hier jahrelang sehr traditionell Theater gespielt wurde, Oper gespielt wurde. Und mit Herrn Kehl eigentlich da ein neuer Wind reinkam. Wenn man allerdings mal über den eigenen Tellerrand hinausgeguckt hat und man braucht dafür nur nach Hamburg zu fahren, dann wird man dort Inszenierungen seit Jahren erleben, die das, was wir hier als modern empfinden, bei weitem überschreiten, auch übertreffen. Und von daher gesehen kann ich mich dieser Aufregung nicht anschließen, weil ich finde, Herr Kehl versteht sein Handwerk. Er kann eben auch wirklich gut mit Mengen auf der Bühne umgehen, mit Massen und hat immer ein klar durchdachtes Konzept und es hat seinen roten Faden. Ich denke, wir können heute Oper nicht als Museum auf die Bühne stellen. Also die Zeit ist vorbei.
Gabriele Kramer ist die erste Vorsitzende des Vorstandes der Flensburger Theaterfreunde. Den gemeinnützigen Verein gibt es seit mehr als 40 Jahren und er hat Beachtliches zustande gebracht.
Wir erfüllen eigentlich oder versuchen Wünsche zu erfüllen, die die Stadt oder das Land nicht zur Verfügung stellen. Das ist hier im Augenblick das große Problem, Bau. Also wir möchten jetzt als nächstes zum Beispiel der Chorraum. Der ist oben im zweiten Rang, geht auch zu dieser Holperstraße raus. Da sollen neue Fenster, Thermopen rein. Das wollen wir unterstützen und es kommt eine neue Klimaanlage rein. Es ist direkt unterm Dach, im Sommer ist es sehr heiß. Und die Chormänner möchten in Eigenarbeit diesen Raum renovieren und wir würden ihnen dann das Material dafür zur Verfügung stellen. Das ist jetzt das, was wir für 2010 ermöglichen möchten. Das fängt mit dem Bühnenvorhang an. Wir haben das Gestühl mitfinanziert. Wir haben den Tresen im Foyer oben finanziert. Wir haben hier einen Großteil der Technik finanziert und dies ist ja ganz neu, das ist dann entstanden, das hatten wir vorher nicht, die kleine Bühne. Wir haben einen Kippflügel gespendet, wir haben einen Cembalo gespendet, wir haben den Internetauftritt des Landestheaters unterstützt. Ja.
Als Einspringer für die klammen kommunalen Geldgeber der Theater GmbH, die von den beteiligten Städten und Landkreisen sowie vom Land finanziert wird, sieht sich der Verein jedoch keinesfalls. Es geht immer um die besonderen Wünsche, betont Gabriele Kramer. Sie sei neugierig auf alles, was mit dem Theater zusammenhänge, sagt sie. Gabriele Kramer kennt die Busfahrer und Theatertechniker, den amtierenden und auch den zukünftigen Intendanten. Sie geht in die Konzerte und mit dem Verein auch auf Theaterreisen. Es sei das Schöne an einem kleinen Haus, meint sie, dass man allen Leuten begegnen, mit jedem, auch mit dem Intendanten und dem Generalmusikdirektor sprechen könne, dass es persönliche Kontakte gebe. Ihre eigentliche Liebe gelte zwar dem Schauspiel, aber in Flensburg wären nun einmal Oper und Ballett beheimatet.
Ich gehe hier in dieser Musikstadt an die Oper eigentlich recht unbedarft ran. Und ich bin eigentlich ganz oft auch sehr glücklich darüber. Ich habe nie so eine ganz bestimmte Vorstellung, wie etwas zu sein hat. Oder ich kann auch umgekehrt sagen, ich habe hier eine ganz große Enttäuschung erlebt, und zwar war das mit der Zauberflöte. Also die Zauberflöte ist für mich eine Oper, ich habe die schon zigmal gesehen, aber natürlich Papageno und Papagena haben ein Federkleid an. Und hier war das eine schwarz-graue, traurige, dunkle Geisterstimmung. Das war für mich so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, also zumindest wenn die Musik nicht gewesen wäre, hätte man diese Oper gar nicht erkannt. Und das ist das Einzige, wo ich da hier gesagt habe, also nein.
Das Stück war verdammt, findet sie. Es habe sie umgehauen. Über diese Inszenierung war die Meinung in ihrem Freundeskreis einhellig. Interessant wird es für Gabriele Kramer aber vor allem dann, wenn es verschiedene Meinungen gibt, wenn Diskussionen über eine Aufführung aufkommen.
Das macht wahrscheinlich ein Theatererlebnis dann auch. Man kriegt mal andere Gedanken. Man muss nicht immer nur La Traviata hat so zu sein und La Bohème hat so zu sein. Man muss sich vielleicht doch manchmal davon ein bisschen frei machen. Aber ich finde eben, man muss es doch wiedererkennen irgendwo.
Jan-Richard Kehl stammt aus einer Leipziger Künstler- und Musikerfamilie. Irgendwas mit Musik sollte es auch für ihn sein. Er wagte die Studienkombination Musikwissenschaft, Musiktheaterregie und entschied sich bald, in seinem künftigen Leben lieber den Staub der Bühne als den der Archive zu atmen. Das Praktische, sagt er, liege ihm mehr.
Ich versuche, ein Theater der Sinnlichkeit zu machen. Das heißt, theatralische, sinnliche Eindrücke, Situationen, musikalische Zustände zu finden, die unmittelbar durch die Sinne auf den Zuschauer wirken. Das ist kein intellektueller Ansatz sozusagen, dass es sehr über das Denken ginge oder sehr intellektuell wäre, sondern eher einer, der durch den Bauch geht. Und das wäre vielleicht so das, wo ich am nächsten in Sprache formulieren kann, wie mein Theateransatz wäre.
Zum Beispiel Tannhäuser.
Wenn ich in eine Oper gehe, was jetzt hier Herr Kehl gemacht hat, ob das in Wagner war oder auch Dr. Faustus, ich hatte keine Vorstellung davon. Ich habe auch vorher nie einen Tannhäuser irgendwo gesehen. Das fand ich, hat mich irgendwie fasziniert. In unserem kleinen Häuschen. Die Akustik war beim Tannhäuser am besten, wenn man unterhalb des ersten Ranges saß. Also im Prinzip auf den billigsten Plätzen unten. Und da saßen wir. Und oben sang ja zeitweilig der Chor. Und das war unten eine Akustik. Also toll. Das war wie in der Kirche.
Jan-Richard Kehls Inszenierung des Tannhäuser war im Jahr 2009 für den wichtigen Theaterpreis Faust nominiert. Er hat ihn zwar nicht gewonnen, aber auch diese Nominierung war ein Triumph für das Provinztheater Flensburg und eine Bestätigung für ihn und die Anstrengungen aller Beteiligten.
Tannhäuser hat vor allem dadurch funktioniert, dass ich da versucht habe, ein sinnliches Totaltheater zu inszenieren. Das ging vor allem erstmal über die klanglichen Wirkungen, die also einfach natürlich von Wagner eigentlich gewünscht sind, aber die man in einem normalen Stadttheater gar nicht herstellen kann. Das sah so aus, dass zum Beispiel Pilgerchöre aus den Foyers intoniert wurden, sich aus den Foyers langsam akustisch näherten durch die Wandelgänge, dann durch den Zuschauerraum in die Fortissimo-Qualitäten geführt waren und über die Bühne, über die Hinterbühne, wieder in die Magazine bis fast auf die Straße, sage ich jetzt mal, einen akustischen Verlauf genommen haben, dass die Unmittelbarkeit des Sängerkriegs im zweiten Akt zwischen Bühne, zwischen den Sängern, zwischen Tannhäuser und dem Publikum stattfand, weil das Publikum zu Teilen eben der Chor war. Das heißt, wirklich ein Krieg zwischen Publikum und Sängern stattfand, bis zum Buhrufen, bis Klatschen und allen Akklamationen, die es da gibt. Das war also etwas sehr Unmittelbares und demnach sehr Sinnliches, womit ich wahrscheinlich geschafft habe, einen sehr mitreißenden und sinnlichen Abend zu erzeugen.
Bernd Steputis rekapituliert noch einmal, wie er die Klangwirkungen dieser Produktion erarbeitet hat. Es war ein ziemlich aufregender Einstieg als Chordirektor.
Es war mein Start hier und es war eine unglaublich beglückende Erfahrung. Als ich hörte, so das erste Stück wird Tannhäuser sein, wo zwei Seelen in meiner Brust schlugen. Das eine, eins meiner Lieblingsstücke überhaupt, Wagner natürlich durch meine langen Jahre in Bayreuth auch mit besonderem Stellenwert. Aber dann natürlich der Schreck, Hilfe, du hast 23 Chorsänger und eigentlich keinen funktionsfähigen Extrachor. Wie willst du das auf die Beine stellen? Ja, und dann gab es aber diverse Überlegungen und wir haben gesagt, okay, wir kommen ohne eine gewisse professionelle Verstärkung nicht aus. Das waren dann nochmal 10 Kollegen, die wir aus Bayreuth, aus Hamburg, aus Berlin zusammengesucht haben, die uns auch für jede Vorstellung zur Verfügung standen. Und ich wusste, dass es hier in Flensburg eine sehr lebendige Chortradition gibt. Und habe daraufhin einfach wild entschlossen versucht, einen Extrachor aufzubauen, einen neuen. Und das ging erstaunlich gut. Wir hatten also im Nu hatten wir 30 junge, meistens wirklich junge Sängerinnen und Sänger, die natürlich alle noch nie auf der Bühne standen bis zu diesem Zeitpunkt. Und ich überlegte, naja, das ist alles sehr risikobehaftet, was wir jetzt hier gemeinsam planen. Aber diese Energien haben sich so gebündelt. Und der Extrachor ist vielleicht das beste Beispiel. Es ist üblich, dass Extrachöre bei lauten Stellen eingesetzt werden, ne? Also viel Masse und wo es noch ein bisschen lauter muss, dann nimmt man sie halt dazu. Und so habe ich dann auch meine Proben begonnen. Ich dachte, naja, Einzug der Gäste und so, das und das, das können sie singen. Und dann ging das so gut und so schnell, dass ich immer noch ein Stück dazu nahm. Und mit einmal war bei den Sirenen des ersten Aktes, mit einmal habe ich wirklich die Pilgerchöre gemacht, wo jeder Chordirektor, jeder Dirigent einen unglaublichen Respekt vor hat, weil die von Intonation so schwer sind. Man hat nichts im Orchester und die gehen durch alle Harmonien kreuz und quer. da wirklich eine Stabilität reinzubringen, eine gute Qualität, das ist so schwer, ja. Das würde man sich mit Laien in der Regel nicht zutrauen. Aber ich dachte, ich probiere es. Und dann klappte auch das innerhalb kurzer Zeit erstaunlich gut. Ja, und dann kamen wir dann irgendwann zu den Proben, in denen wir eben alles zusammengebündelt haben. Also Hauschor, dann diese 10 Gäste und Extrachor. Wir waren dann mit einmal 60 Leute auf der Bühne, auf unserer relativ kleinen Bühne. Haben da einen Klang herstellen können, der wirklich erstaunlich war. Ich werde nicht vergessen, ich habe einmal mit Herrn Kehl im Zuschauerraum gesessen und wir sind uns beide in die Arme gefallen, weil das klang so unglaublich schön, ja, also wie ich das selbst auch noch nie gehört hatte. Ja, das hat sich dann durch das ganze Stück eigentlich durchgezogen. Also Sirenen aus dem Zuschauerraum, zum Teil auch aus dem Foyer. Und wir haben es probiert und es hat funktioniert und wir haben gesagt, das ist es, ja. Und das hat natürlich eine Lebendigkeit der Szene hervorgerufen, wie ich das also auch in den vielen Inszenierungen, die ich gemacht habe, nie empfunden habe.
Man kann Bläser mitspielen lassen, man kann Streicher mitspielen lassen, man kann etwas Orgelklang hinzufügen. Bernd Steputis kennt alle Tricks, die Intonation der gefürchteten Pilgerchöre zu unterstützen. Keines der gängigen Hilfsmittel ließ sich jedoch bei einem fast 100 Meter langen Weg durch das gesamte Theater einsetzen. Trotzdem stimmte alles.
Man darf da die Leistung von Herrn Kützern auf keinen Fall unerwähnt lassen, weil es war sein erster Wagner und er hat sich da doch unglaublich gut vorbereitet gehabt. Und wir standen auch wegen des Stücks sehr, sehr lange schon vorher im Gespräch, weil für ihn war es neu. Ich habe es halt sehr, sehr oft gemacht und wir sind uns von diesen beiden Seiten eigentlich nochmal in diesem Stück neu begegnet. Und in den großen Häusern ist ja Tannhäuser ist ein durchlaufender Posten. Den spielt man halt 3, 4, 5 Mal in der Spielzeit. Natürlich weiß dann so ein Haus jeder, wie das Stück geht und man macht 3, 4 Proben und dann ist das da. Und hier hat kaum jemand in seinem Leben jemals Tannhäuser gemacht. Das war wirklich eine Erstbegegnung und das war so spannend auch für mich, die Möglichkeit zu haben, dieses Stück zu vermitteln und zum Teil natürlich auf dem Hintergrund meiner Erfahrung. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch ganz neu gelesen und ich habe viele Dinge neu entdeckt. Und habe auch manches ganz anders gemacht, als ich das 20 Jahre lang gesungen habe. Und das macht es natürlich dann auch wahnsinnig spannend, eben an so einem kleinen Haus mit solchen Stücken konfrontiert zu werden.
Neben gegenwartszugewandten Regiekonzeptionen und der durchdachten Auswahl eingeladener Inszenierungsteams hat natürlich auch die Stückwahl im Musiktheater den Brückenbau ins 21. Jahrhundert vorangetrieben. Mit der klassischen Moderne ist man in diesem kleinen Haus durchaus auf der Höhe der Zeit.
Zum Beispiel Dr. Faust.
Ferruccio Busonis große Auseinandersetzung mit dem Fauststoff ist ein sperriges Werk. Ihm fehlt der irritierende und irisierende Glanz der fast zeitgleich entstandenen spätromantischen Opern, beispielsweise von Wolfgang Korngold, Alexander Semlinski oder gar Richard Strauss. Auch wegen der mörderischen Titelpartie und des großen Aufwandes für den Chor und das Orchester wird Dr. Faust selten gespielt. Verlockend ist das Stück jedoch, weil es eine ungewöhnliche Sicht auf den allzu vertrauten Stoff bietet. Es basiert auf dem Puppenspiel über den wandernden Magier und Gelehrten Dr. Johannes Faust und ist archaischer, holzschnitthafter als Goethes ausgepichtes Drama.
Es war schon in gewisser Weise ein persönlicher Wunsch. Ich habe diese Aufführung als junger Mann, sage ich mal, in Leipzig erlebt. Und es ist mir immer hängen geblieben, dass das eine faszinierende Musik ist, eine beunruhigende Musik, eine Aufführung, mit der man auch nicht ganz so schnell warm werden konnte. Also vom Stück her, von der Musik her. Und das habe ich so abgespeichert. Deswegen war das immer so in den Optionen, damit möchte ich mich nochmal auseinandersetzen. Andererseits war das folgerichtig in unserem Spielplanvorstellung aus dem 20. Jahrhundert ein Stück nach Wozzeck in Zeitgenossenschaft zu Wozzeck, ähnlich wie Wozzeck anzusetzen. Wir haben darüber nachgedacht, Lady Macbeth von Chance zu machen, was noch ein bisschen jünger gewesen wäre. Also man sucht natürlich schon immer eine so eine Position, sagen wir mal alle 2 Jahre, wo man die Erfahrungen des Publikums, sagen wir mal, erweitert, wo man sagt, das gibt's auch noch und das ist trotzdem inzwischen schon ein Klassiker. Also Wozzeck ist ja ein Klassiker inzwischen, obwohl es natürlich schreiend moderne Ohren verlangt. Und mit dem Busoni war das ebenso. Das hat übrigens immer auch sofort den Anklang von Michael Kützern gefunden. Der fand das auch gleich spannend, sich mit sowas zu beschäftigen. Ob das Wozzeck war, da war er sofort dabei. Ob das Faust war, ob das Luise war von Charpentier, was ja auch dagegen fast klassisch spätromantisch ist. Also das waren immer Konsensgeschichten, nicht nur aus eigenem Befriedigen der eigenen Lüste, sondern das ist natürlich auch bewusst, das Publikum mitzunehmen auf eine Reise in auch unbekannte Ecken des Musiktheaterrepertoires.
Jan-Richard Kehl hat Busonis Faustoper in ein changierend zwittriges Ambiente von Labor und Puppenbühne gestellt. Er lässt es in dem hermetischen Raum zischen und explodieren. Flitter und rote Vorhänge rauschen, die Figuren erscheinen auf der Bühne, als kämen sie aus Faustens Träumen und Erinnerungen. Imponierend die Gesangsleistungen von Faust, Mephisto und Wagner. Mit dem aufwendigsten Stück, das je auf die Flensburger Theaterbühne kam, hat Kehl die Elemente entfesselt und die Kraft des Ensembles hoch gefordert. Ohne Michel Kützern wäre es nicht gegangen, sagt er. Mit dem Beginn der Spielzeit 2007-2008 trat der 1971 in Estland geborene Dirigent Kützern sein Amt als Generalmusikdirektor des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters an. Wie Bernd Steputis mit dem Tannhäuser hatte Operndirektor Kehl auch ihm für seinen Start ein Großwerk anvertraut. Jubelnde Rezensionen in der Lokal- und Fachpresse sowie Beifallsstürme im Haus, ausgerechnet für Wozzeck, bestätigten, dass Kützern die richtige Wahl war.
Sowohl Tannhäuser als auch Dr. Faust, wenn man es jetzt ganz trocken betrachtet, sind Tannhäuser eine Nummer zu groß für uns und Dr. Faust ist zwei Nummer zu groß. Und wenn wir ganz am Anfang, als ich an das Landestheater kam, zusammen den Wozzeck von Berg als erste Premiere geplant haben, war ich ziemlich skeptisch, ob man es wirklich gut und mit einem zufriedenstellenden Ergebnis machen kann. Naja, und dann haben wir es ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt und gesagt, gut, wir bekommen einen neuen Chordirektor, der auch sehr engagiert ist, und dann wollen wir doch im nächsten Jahr, wenn er beginnt, auch ein Stück spielen, wo auch der Chor richtig große Rolle hat. Und dann haben wir gedacht, na gut, schauen wir mal, ob wir dann aus dem Fenster fallen, wenn wir Dr. Faustus machen. Und mit großem Geschick haben wir auch diese Stücke auf die Bühne gebracht. Die Schwierigkeit daran liegt auch bei den Fernchören und auch in Orchesterfakturen natürlich, das sehr eigenartig ist. Aber durch moderne Mittel wie Tonaufnahmen, die wir dann parallel zum Orchesterspiel laufen ließen. Ich hatte dann an diesen Stellen einen Knopf im Ohr, wo ich das alles dann koordiniert habe. Das war eine riesengroße Herausforderung, sowohl für mich, für den Regisseur, aber auch für unseren Tonmeister, der die Anfangschöre aufgenommen hat und wir das dann live in die Vorstellung eingespielt haben. Und später natürlich, wenn der Chor schon auf der Bühne ist, dann mit extra Chor, das versteht sich dann von selber, dass es dann nicht gefaked war.
Michel Kützern kam vom Staatstheater Hannover an die Flensburger Förde. Er konnte vom renommierten Förderprogramm des Deutschen Dirigentenforums partizipieren und gewann 2006 den Deutschen Dirigentenpreis. Der erste Schritt in seiner Karriere war jedoch bereits ein Chefdirigentenamt am Dreispartentheater der estnischen Stadt Tartu. Nach diesem Leitungsposten tat er bewusst einen Schritt rückwärts, konnte aber als erster Kapellmeister an dem großen Haus in Hannover Erfahrungen mit Regisseuren vom Kaliber Callisto Bietus und mit gewichtigem Opernrepertoire sammeln.
Dann habe ich irgendwann wieder Verlangen gefühlt, dass man auch wieder sich selber damit beschäftigt, wie man die Arbeit am Opernhaus gestaltet. Und dafür ist natürlich auch so ein kleineres Haus wie Landestheater eigentlich ein sehr guter Ort, diesen Versuch zu wagen. Mit den Erfahrungen, die ich aus Estland mitbringe, mit den Erfahrungen aus Hannover, finde ich schon wichtig, dass man auch nicht gleich wieder an so ein großes Haus geht, wo es womöglich die Wellen über dem Kopf zusammenschlagen.
Gastspiele führen ihn inzwischen zu diversen großen Sinfonieorchestern des Landes. Natürlich mag er die übersichtliche Arbeit an einem Konzertprogramm, aber seine eigentliche Liebe gehört der Oper. Er besticht durch außerordentliche Genauigkeit. Die Suche nach feinsten Details unterstützt dabei immer den szenischen Vorgang. Wir sind uns da mental sehr nahe, beschreibt Jan-Richard Kehl den Theatersinn seines Orchesterchefs. Kützern bestätigt es.
Das ist ja eine gemeinsame Linie von uns gewesen. Das ist ja nicht so, dass wir an der anderen Seite von Strang ziehen, sondern wir gemeinsam stehen ja dazu, was wir machen. Dass es für mich auch eine andere Möglichkeiten von Regie gibt, das versteht sich von selbst. Aber das Musiktheater politisch ist oder auch herausfordernd, dass ich das mitmache, das ist eine Zusammenarbeit, die nur so gehen kann, dass man sich gegenseitig unterstützt, aber auch diskutiert miteinander, auch was möglich ist, was nicht möglich ist. Und das finde ich wiederum gut, als Generalmusikdirektor spricht man miteinander auf Augenhöhe. Und das ist einfach ganz wichtig.
Renate Liedtke freut sich einfach über den musikalischen Aufschwung des Hauses.
Es ist einfach so, dass wir da einen hochmusikalischen Mann an unser Haus geholt haben und es einfach Spaß macht, wie er das Orchester zum Klingen bringt, wo auf einmal Seiten des Orchesters auftauchen, die man so noch nicht wahrgenommen hat. Das ist schon ein Genuss. Also ich gehe jetzt auch wieder richtig gerne ins Konzert.
Ja. Ihre nächste Regiearbeit ist Donizettis Liebestrank. Michael Kützern wird die Produktion dirigieren und darauf freut sie sich. Er kommt zu den Proben, nimmt am szenischen Anteil, bringt Ideen ein, macht Vorschläge, denkt gesamtkontextlich mit. Ein Dirigent, wie ihn sich Regisseure nur wünschen können, findet sie.
In der musikalischen Vorbereitungsphase, wenn wir die Partien oder Ensembleproben machen, lasse ich auch relativ viel offen. Das heißt, ich lege nicht alles sehr, sehr fest, wie das zu musizieren ist, weil es gegebenenfalls natürlich gegen eine Regie oder auch einen Sinn der Szene sprechen könnte, weil es gibt wirklich sehr viele unterschiedliche Wege, eine Geschichte zu erzählen. Deswegen, wenn da ein motivierter Versuch sein sollte, etwas zu erzählen, der dann auch ein bisschen herberen Klang vielleicht braucht oder einen forschen Rhythmus, dann kann man darüber diskutieren. Es muss sich natürlich auch in Gesamteinheit der Aufführung und auch Musizierpraxis für mich auch einen Sinn haben von vorne bis hinten in der ganzen Oper. Sag mal, wenn es wirklich Piano Dolce von Komponisten geschrieben ist und wenn wir diskutieren müssten, ob das jetzt geschrien oder gequetscht klingen sollte, da nehme ich lieber den Komponisten in Schutz.
Regelmäßig holt Jan-Richard Kehl Gastregisseure nach Flensburg. Das belebt die Szene, befriedigt auch unterschiedliche Publikumsbedürfnisse. Zwei Gesichtspunkte sind ihm dabei wichtig.
Das müssen Kollegen sein, das ist jetzt mal ganz persönlich, in deren Theateraufführung ich Spaß habe zuzuschauen, in deren Theateraufführung ich angeregt werde, in deren Theateraufführung ich nicht alles weiß, dort weggehe mit mehr, als ich hingekommen bin. Und das wäre das erste Kriterium. Darüber hinaus wünsche ich mir natürlich, dass es gute Handwerker sind. So ein Theaterorganum wie unseres braucht natürlich auch sehr viele handwerkliche Komponenten, um solche Ideen dann auch umzusetzen. Es ist ja nicht einfach so, dass alles gleich ist. Man muss immer mitdenken, wie ist denn das dann auf den anderen Bühnen und wie funktioniert das dort genauso. Das ist eigentlich ein Selbstverständnis, aber darauf muss man auch achten. Und dann möchte ich gerne immer noch Kollegen haben, wo ich inspiriert bin sozusagen für mein Publikum, aber auch ich selbst.
Zum Beispiel Jesus Christ Superstar.
Inzwischen bin ich glücklich, dass Jochen Viganzoli das gemacht hat und dass ich ihn dafür gewinnen konnte. Aber ich habe auch eine Zeit lang überlegt, will ich lieber Rosalka machen oder will ich lieber Jesus Christ machen?
War es mühsam, Jochen Viganzoli zu überreden?
Mühsam nicht, aber er hat doch einen kleinen Moment gezögert, weil er damit noch nie in Konfrontation war. Und das war natürlich auch für mich der Reiz. Jemand, der eigentlich wirklich aus einer ganz starken Opern-, teilweise auch Operettenerfahrung, aber vor allem ernsthaften Opernerfahrung mit so einem ganz anderen Medium zusammenzubringen und seinen opernhaften, seinen Theateranspruch sozusagen jetzt auch auf das Musical einfließen zu lassen, das war der Reiz und das hat ihn dann doch wahrscheinlich irgendwo überzeugt, nachdem er das Stück gehört hat und gemerkt hat, das ist ein tolles Stück Musiktheater, tolle Musik und dass man eben da auch nochmal sich von einer ganz anderen Seite nähern kann und auch gewinnen kann wahrscheinlich damit.
Den Hohepriester Kaiphas sang und spielte Peter Schulz-Jaros, Bass und Flensburger Publikumsliebling.
Jochen Viganzoli ist ein guter Regisseur. Es ist ja auch immer so, man bekommt ja immer mehr raus, wenn so die Chemie zwischen den Leuten, die das da machen, stimmt. Und ich will nicht drauf rumhacken, aber es sei mir erlaubt zu sagen, dass wenige von den sogenannten jüngeren Regisseuren es schaffen, so eine Art Sinuskurve bis zur Premiere hinzukommen. Dass man also Leistung ansteigen lässt, mehr zurücknimmt, um dass dann hinterher richtig was bei rauskommt. Das war bei Jesus Christ so, dass man sich also 2 Tage vor der Premiere eher ein bisschen geschont hat. Und dann hat man so eine richtige Spannung und will das richtig rauslassen. Und das war bei Jesus Christ schon so der Fall, wenngleich der Kaifers nur nicht so eine Riesenrolle ist, aber sie macht Spaß. Sie hat ihren Platz im Stück, notwendig und ist gut. Tolles Stück, toller Erfolg. Wunderbar.
In Jochen Biganzolis Inszenierung hatte er als Oberpriester zu tanzen. Naja, sagt er, wenn es der Regisseur so wollte. Ganz überzeugt klang das nicht. Wäre Konzertsänger eine Alternative?
Um Gottes Willen, nein, ich gehe auf die Bühne. Ich spiele sehr gerne und man muss mich eher zurücknehmen als animieren.
Vielleicht, sagt der in der Felsenstein- und Kupfertradition an der Berliner Musikhochschule Hans Eisler ausgebildete Sänger, kommt gerade aus dieser Lust zu spielen auch der Widerspruchsgeist gegen Regieeinfälle, die ihm gesucht und wenig überzeugend erscheinen, gegen Figuren, die nicht klar und konzis aufgebaut sind.
Das ist immer der schmale Grat, den man da begeht, Dinge zu tun, von denen man selbst, sagen wir mal, von der Idee der Figur, von die man jetzt textlich gelernt hat, nicht ganz so überzeugt ist. Und das ist in den letzten Jahren schon schwieriger geworden. Wobei ich auch sagen muss, dass es ein interessanter Prozess ist, da ich dasselbe Argument mehr oder weniger von Kollegen vor 15, 17 Jahren in Zürich schon gehört habe.
Jesus Christ Superstar war in diesem Jahr die eine Musiktheaterproduktion, die Renate Liedtke betreuen durfte. Wie vor ihr schon Jochen Biganzoli, war sie über diese Aufgabe anfangs wenig begeistert.
Ich sage, na gut, wir machen das, um unser Publikum das gewünschte Musical auch zu liefern. Und je mehr ich mich in dieses Musical gemeinsam mit dem Regisseur hineingearbeitet habe, umso mehr merken wir, dass da mehr Substanz dahinter steckt, als wir vermutet haben. Sowohl musikalisch eine ungeheure Bandbreite als auch inhaltlich. Und so ist das eine sehr spannende Produktion geworden und auch eine sehr spannende Zusammenarbeit gewesen. Ich habe unseren Chor selten so begeistert mitmachen sehen, wo ich sagte, mein Gott, da kommt eine Energie von der Bühne. Sie haben wie die Teufel mitgespielt und sich eingebracht. Silvia Sigoris aus Leipzig hat die Choreografie gemacht, war begeistert von unserem Chor, den sie auch mitchoreografiert hat, und auch von unserem Ballettensemble. Also es war eine schöne, große Gemeinschaftsproduktion. Und ich glaube, die Energie, die dort reingebracht wurde, die hat sich dann auch wieder in den Zuschauerraum übertragen.
Die Rockoper von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice ist in Flensburg kein christliches Mysterienspiel in bunter Hippie-Gewandung, sondern handelt von einer Männerfreundschaft, von der Verzweiflung des Judas, der seinen Freund nicht mehr versteht, und von Jesus' Einsamkeit, die nur Maria Magdalena lindern kann. Man weiß seit 2000 Jahren, wie es ausgeht zwischen den beiden Männern. Und doch folgt man in Jochen Biganzolis Inszenierung jedem Blick, jedem Zu- und Abwenden der Körper, jedem Atemzug. Biganzoli versteht das psychologische Spiel auf der Bühne und denkt dabei auch in diesem Musical immens politisch. Was der Regisseur stattfinden lässt, ist Gegenwart. Jesus und Judas sind die Doppelspitze einer neuen politischen Bewegung, die das Volk ergreift. Jesus gefährdet sie, Judas will sie retten. Die hohen Priester kommen aus der besseren Gesellschaft und fädeln den perfekten Justizmord ein. Ihr Ziel allerdings, die Bewegung des Pöbels zur Ruhe zu bringen, erreichen sie nicht. Erst als ein Superstar geboren wird, ist die politische Gefahr gebannt.
Zum Beispiel der schöne Tod.
Das Projekt habe ich so 3 Jahre mit mir rumgetragen und ich hatte es schon fast wieder begraben. Da hat mich dann der Intendant doch nochmal angetrieben und gesagt, Mensch, du hast doch mal erzählt, das wollen wir doch jetzt mal machen.
Das Schwierigste am schönen Tod war das Timing. 5 Regisseure mussten zusammenkommen, um den Abend für 2 Sängerinnen und einen Pianisten zu proben und ihn dabei überhaupt erst zu erfinden. Beteiligt waren Oksana Arkajewa und Sabina Martin als sterbende Soprane sowie als Bestattungsinstitution Tatjana Gürbatscha, Alexander von Pfeil, Thilo Reinhardt, Lorenzo Fiorini und Jan-Richard Kehl. Man starb im Wahnsinn und beim Stierkampf, in der Unterwelt und an der Schwindsucht, angesichts des Abendsterns und dem wehenden All, vor allem aber an der Einsamkeit. Das hat einen ungeheuren Spaß gemacht, kommentiert Regisseur Kehl.
Wir haben uns auch so ein paar Rahmenbedingungen gesetzt. Wir haben gesagt, also okay, wenn wir das jetzt hier machen, sitzen wir auf allen Proben, jeder mit jedem, und wir dürfen auch irgendwas sagen und wir werten das aus sozusagen. Aber es hat einen ungeheuren, es klingt ja schon fast furchtbar, Chorgeist, sage ich mal, gegeben. Man hat aus der Szene des Vorhergehenden die Anschlusspunkte direkt übernommen, man hat es daraus entwickelt, hat es weitergeführt. Der Nächste hat es dann wieder gemacht und es ist ein sehr, nach meinem Geschmack, sage ich mal, sehr geschlossener Abend von 1,5 Stunden mit 12 Szenen der sterbenden Frauen, sehr skurril teilweise, ins Extrem gehen. Das war natürlich die andere Vorgabe, dass wir gesagt haben, wir wollen uns mal von sämtlichen Dingen, die einen da einengen könnten, im Gedanken verabschieden und versuchen, wie weit wir oder wo wir da hinkommen mit dem Material Oper. Das ist, glaube ich, ganz gut gelungen und das war eine sehr erfüllende, beglückende Zeit. Und das Publikum, das ist das Schöne daran, hat es in dieser Richtung auch sehr, sehr angenommen sozusagen und ist mitgegangen, diesen Weg dieses Extrems.
Die beiden Sängerinnen wurden von Peter Geilich am Klavier begleitet. Lediglich zu Isoldes Liebestod gab es ein orchestrales Bandeinspiel. Zwei mit schwierigsten Arien gut ausgelastete Solistinnen als Spielmaterial in den Händen von 5 Regisseuren.
Das waren sie natürlich zu Anfang schon, dass man also da gesagt hat, wir brauchen da 2 Sängerinnen, die erstens natürlich das Potenzial haben, mit so extremen Vorgaben mitzugehen, weil das natürlich erstmal stimmlich große Voraussetzungen erfordert hat. Aber wir hatten das große Glück, 2 Kolleginnen gefunden zu haben, die auch noch inhaltlich und auch auf dem Weg wirklich Grenzen hinter sich zu lassen mitgegangen sind. Und das war das absolute Glück, dass wir dann auch als Regisseure ein Instrumentarium hatten, das wirklich kaum Grenzen gehabt hat. Also auszuprobieren, was möglich ist, was man machen kann, auf dem allerhöchsten Ton eine Blutkapsel im Mund aufspringen zu lassen. Ich weiß nicht, wie viele Sängerinnen dann sozusagen da mitmachen in der Lucia-Arie oder solche Dinge. Das ist alles möglich gewesen und natürlich nur durch diese beiden Kolleginnen konnten wir die Szenen so ausloten in diese Extreme.
Der schöne Tod in Gestalt eines gut aussehenden Herrn trifft zunächst auf eine Frauen-WG mit Kind. Man vergeht beim Wäscheaufhängen wie Dido oder Arianna an der Verlassenheit, tröstet sich, um die Trauer zu überspielen, frivol mit dem Herrn Tod. Als Carmen und José tauschen beide die Rollen, soll doch der Mann mal sterben. Man jagt sich ganz dieveneifersüchtig gegenseitig die höchsten Töne ab, bezichtigt sich der krassesten Übertreibung, versinkt dann doch in tiefe Traurigkeit und am Ende, endlich nach dem letzten Sterben, ist das Baby dann doch noch eingeschlafen. Ein Abend der kompakten Emotionen, traurig und grotesk, todesmüde und überwach, tiefsinnig und unterhaltsam zugleich. Schwerstarbeit für die Sängerinnen. Der schöne Tod war, kontrapunktisch zu den großen Produktionen Wozzeck, Tannhäuser, Luise und Dr. Faust, eine Arbeit an der Leistungsgrenze im Kammerspielformat. Ab der nächsten Spielzeit stehen Veränderungen im Leitungsteam des Theaters an. Michael Grosse wird als Intendant nach Krefeld gehen und mit ihm verlassen auch Renate Liedtke und Jan-Richard Kehl das Haus. Der aus Bremerhaven kommende zukünftige Intendant Peter Griesebach bringt ein neues Leitungsteam mit. Die Verträge von Michael Kützon und Bernd Steputis laufen weiter. Einfach wird die Arbeit für das neue Team nicht, die Chefdramaturgin.
Wir sind im Moment ja auch gerade in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Ich möchte eigentlich über die finanziellen Dinge nicht so gerne sprechen, weil das ja auch das neue Team dann betrifft. Ich kann nur sagen, was so offiziell im Moment im Gange ist, dadurch, dass das Land die Dynamisierung nicht fortsetzen wollte, dass da dem neuen Team erhebliche Mittel fehlen, ohne die sie das Haus, so wie es jetzt besteht, nicht fortführen können. Also das ist Fakt. Und wenn das Land da nicht mitzieht, kann es ein Aus auch für das Musiktheater geben. Das wäre das Bitterste und Härteste, was hier passieren kann. Ich hoffe, dass da vom Land einiges kommt. Ansonsten sieht es sehr, sehr schlecht hier aus.
Für sich selbst und die Musiker und Sänger bleibt Michael Kützon gelassen. Die Künstler, meint er, wären es gewohnt, mit befristeten Verträgen stets auf der Wanderschaft zu sein. Viel, viel mehr aber würde das Publikum verlieren. Gabriele Kramer bestätigt es. Auch ihr Verein weiß, dass inoffiziell über die Streichung von sage und schreibe 80 Stellen geredet wird.
Im Moment ist das unsere Hauptsorge im Vorstand. Wenn dieses Gerücht, dass eine Sparte geschlossen werden soll, und das Musiktheater ist ja die teuerste Sparte des Landestheaters, das ist eigentlich, muss ich sagen, für mich, da mache ich eigentlich gar nicht, das ist eigentlich ein Albtraum. Ja, das ist eigentlich nicht vorstellbar, das muss ich ganz offen gestanden sagen.
Sie und die Theaterfreunde würden wohl einen großen Teil ihres Lebensinhalts verlieren. Peter Griesebach und sein Team planen jedoch für die nächste Saison und ihm liegt vor allem das Musiktheater am Herzen. Im Dezember 2009 stellte er sich den Kommunalpolitikern als Intendant ab der Spielzeit 2010-2011 vor. In der Presse war zu lesen, was er sich vornimmt. Das klassische Operettentheater wird es genauso geben wie großes Musicaltheater. Eine Rarität muss sein, doch was bekannt ist, sollte wiedererkannt werden können. Für ein Spezialitätenprogramm, hieß es weiter, sei der Einzugsbereich zu klein. Die Kommunalpolitik ist seiner Meinung. Schloss der Bericht.
Sie hörten mit Fantasie und Konzentration. Das Landestheater Schleswig-Holstein wirkt aktiv in die Region. Eine Sendung von Irene Konstantin.